Wir haben ganz tolle Neuigkeiten. Unser Tiercrime-Podcast ist nämlich für die Swiss Podcast Awards nominiert. Wenn euch unsere Arbeit gefällt und ihr uns gerne unterstützen möchtet, könnt ihr jetzt für uns abstimmen. Den Link findet ihr in den Shownotes. Wir danken euch von Herzen für eure Unterstützung. Jede Stimme zählt.
Die Folge enthält Schilderungen von schwerer Tierquälerei, massiver Gewalt und Tod von Tieren. Der Inhalt kann emotional sehr belastend und verstörend wirken. Bitte hört die Folge nur, wenn ihr euch psychisch dazu in der Lage fühlt.
Eine Scheuer im Kanton Zürich. Abseits. Es ist still. Ein Ort, der für dir Schutz bedeuten. Ein Ort, an dem Küngeli leben. Eingesperrt zwar, aber sicher. Bis in dieser Nacht, wo zwei Jugendliche den Ort betreten. Sie kommen nicht um zu helfen, nicht aus Not. Sie kommen, um Gewalt auszuüben.
Komm, da sind sie.
Was folgt, ist keine Kurzschlusshandlung. Kein Moment vom Kontrollverlust. Es ist ein Ablauf, ein bewusstes Vorgehen, eine Eskalation. Am Ende sind mehrere Küngeli tot, andere verschwunden. Und eins stirbt qualvoll, angezündet, wehrlos ausgeliefert.
Um das geht es heute in einer neuen Folge von Tiercrime mit Van Damme, einem True Crime Podcast über reale Fälle von Tiergewalt. Ich bin Tami, bei mir ist Vani, Juristin bei der Stiftung fürs Tier im Recht.
Hallo miteinander.
Der Beschuldigte und der Mittäter betreten gemeinsam eine fremde Scheuer. Sie wissen, dass sie dort nichts verloren haben. Sie öffnen Küngeli Stau. Die Tiere hüpfen raus, verunsichert, aber frei. Was dann passiert, ist schwer auszuhalten, gerade weil es keinen Zweck erfüllt. Küngeli werden in die Luft geworfen, mit den Füssen getreten, gejagt. Rund 10 Tiere werden misshandelt. Zwei Küngeli wird mit einem Messer eingeschlagen. Nicht nur einmal, sondern so, dass sie schwere Verletzungen erleiden. Zwei von ihnen sterben an den Folgen massiver stumpfer Gewalteinwirkung. Zwei weitere Küngeli flüchten in Panik. Sie werden nie mehr gefunden. Doch auch das reicht den Tätern nicht. Sie nehmen zwei weitere Küngeli mit, tragen sie an angrenzende Waldrand. Dort wird eins von den Tieren mit Steinen beworfen. Es ist bereits verletzt, zu schwach, um zu flüchten. Stirbt vor Ort. Das andere Küngeli wird mit Brennsprit übergossen und angezündet. Ja.
Mani, es ist schwer, für das Wort zu finden. Was wir hier hören, ist nicht einfach nur Tierquälerei. Das ist rohe, extreme Gewalt.
Ja. Juristisch reden wir hier von schwerster vorsätzlicher Tierquälerei. Misshandlung, begangen in mehreren Einzelhandlungen, mit enormer Brutalität verübt. Teilweise mit Todesfolge, was einer qualvollen Tötung entspricht. Zusätzlich reden wir hier von einer Tat, die einer skrupellosen Gesinnung entspricht. Und damit ist zusätzlich der Tatbestand von der mutwilligen Tötung erfüllt. Abgesehen davon haben die beiden durch das Betreten vom Stall auch noch Hausfriedensbruch begangen. Und man glaubt es kaum, aber Hausfriedensbruch gilt als Vergehen, genau gleich wie Tierquälerei. Und häufig werden Täter wegen dem Hausfriedensbruch sogar strenger bestraft als wegen der Tierquälerei.
Was diesen Fall besonders macht und besonders erschüttert, ist die Eskalation. Die Gewalt nimmt nicht ab, sie steigert sich. Wenn man das alles so hört, die Eskalation, die Grausamkeit, dann fragt man sich unweigerlich, wie hält man das überhaupt aus, sich beruflich mit solchen Fällen zu befassen?
Wenn man häufig mit solchen Fällen zu tun hat, dann lernt man, das Ganze so ein bisschen technisch zu betrachten, mit dem Ziel, künftige Tierquälerei zu verhindern. So hält man das Ganze auf Distanz und muss sich das Leiden der betroffenen Tiere, das völlig ausgeliefert sein, nicht vorstellen. Was mich aber regelmässig auf die Palme bringt, ist nicht nur die Tat an sich, sondern das Wissen, dass solche Menschen weitermachen können, weil unser System nicht fähig ist, solche Leute zu stoppen.
Bei dem, was hier passiert ist, kann man nicht mehr einfach nur noch von Jugendverfehlung reden.
Nein, definitiv nicht. Wir haben in unserer Jugend sicher auch Dummheiten gemacht, aber es gibt eine natürliche Hemmschwelle, die Menschen in Bezug auf Gewaltausübung gegenüber Schwächeren normalerweise haben. Diese Taten hier überschreiten deutlich alles, was man unter jugendtypischem Fehlverhalten versteht. Es wirkt, als wären die beiden Jugendlichen in eine Art Rausch von extremer Gewalt geraten. Das ist erschreckend.
Du hast gesagt, qualvolle und mutwillige Tötung. Was ist genau gemeint damit?
Bei der qualvollen Tötung geht es um die Art und Weise, wie ein Tier gestorben ist. Das Gesetz verlangt, Tier, wenn überhaupt, möglichst schonend und fachgerecht zu töten. Wenn einem Tier dabei vermeidbare Schmerzen, Angst oder andere Formen von Leiden entstehen, dann stellt das eine qualvolle Tötung dar, unabhängig davon, ob der Täter das wollte oder nicht. Bei der mutwilligen Tötung hingegen zählt die Motivation des Täters und nicht, ob das Tier schnell oder schmerzlos oder qualvoll gestorben ist. Hier geht es um einen besonders verwerflichen Beweggrund, der zu dieser Tat geführt hat. Das kann so etwas sein wie das Töten aus Rache, aus Langeweile oder einfach aus Lust.
Sehr häufig ist doch aber beides erfüllt, also qualvolle und mutwillige Tötung, oder?
Ja, das stimmt. Ein Täter mit einer niederträchtigen Gesinnung fehlt es natürlich definitionsgemäss an Empathie. Und das bedeutet, dass es ihm oder ihr meistens auch egal ist, wie denn das Tier stirbt.
Du hast von einem verwerflichen Beweggrund geredet. Die Formulierung erinnert mich als Strafgesetzbuch, nämlich an Mord.
Das ist absolut richtig. Ja, Mord ist eine vorsätzliche Tötung von einem Menschen, wo sich dadurch abzeichnet, dass der Beweggrund vom Täter, der Zweck von der Tat oder die Art von der Ausführung besonders verwerflich ist. Also genau eigentlich wie bei der Tat in unserem Fall. Der Unterschied ist nur, bei Menschen, also Mord, wird ein Täter mit einer Freiheitsstrafe nicht unter 10 Jahren bestraft.
Und im Gegensatz dazu ein Urteil in unserem Fall. Es hinterlässt so viele Leute einfach fassungslos.
Der eine Beschuldigte wird zu einer teilbedingten persönlichen Leistung von 20 Tagen verurteilt. Vier Tage, wo er in der Haft gehalten worden ist, werden davon abgezogen und gelten das bereits verbüßt. 11 Tage werden aufgeschoben. Die Probezeit beträgt 6 Monate. Zusätzlich ordnet das Gericht eine ambulante Behandlung nach Jugendstrafrecht an. Ein Sozialarbeiter von der Jugendanwaltschaft begleitet den Beschuldigten während dieser Probezeit. Der zweite Jugendliche wird zu einer persönlichen Leistung von 15 Tagen unbedingt verurteilt. Ein Tag Haft wird davon abgezogen. Auch für ihn wird eine offenbar schon vorbestehende, vorsorglich angeordnete ambulante Behandlung definitiv angeordnet. Ebenso wie eine persönliche Betreuung.
Wenn bereits eine vorsorgliche Massnahme angeordnet worden ist, hat es dann also schon vorher Hinweise darauf gegeben, dass da ein erhöhtes Risiko oder frühere Auffälligkeiten bestanden haben?
Ja, durchaus. Also der Jugendliche muss sich bereits vorher auffällig verhalten haben. Sonst wäre das so nicht möglich gewesen mit dieser vorsorglich angeordneten ambulanten Behandlung. Vielleicht hat es auch vorher schon ein psychiatrisches Gutachten gegeben, das wissen wir nicht genau.
Mehrere tote Tiere, extreme Grausamkeit und am Ende Bewährung bei einer Probezeit von gerade mal 6 Monaten. Vani, ich versuche es wirklich zu verstehen. Aber es gelingt mir einfach nicht. Wie erklärt man Angehörigen, Tierhalterinnen, der Öffentlichkeit, dass mehrere mit Absicht qualvoll getötete Tiere mit Bewährung enden?
Man kann das eigentlich gar nicht erklären. Man kann es höchstens juristisch begründen, aber emotional ist es kaum vermittelbar. Und genau da entsteht die tiefe Kluft zwischen dem Rechtssystem und dem Gerechtigkeitsempfinden. Abgesehen davon, dass diese Strafe der Tat nicht gerecht wird, sondern eher verharmlosend wirkt, stellt sich aus rechtlicher oder auch psychologischer Sicht auch noch die Frage, ob eine solche Strafe einen Lerneffekt auf die Täter und somit auch eine präventive Wirkung in Bezug auf künftige Straftaten hat.
Entschuldigung, Vani, aber ich muss das jetzt so sagen. Was muss ein Mensch dem Tier eigentlich noch antun, damit der Staat endlich sagt, das geht zu weit?
Die Frage stelle ich mir selber auch immer wieder. Objektiv betrachtet sind wir hier natürlich schon längst jenseits der Grenzen. Es sind mehrere Tiere, es ist massive Gewalt, qualvolle Tötung, Eskalation statt Abbruch und trotzdem lautet die Antwort vom System Bewährung. Das ist einfach wirklich schwer erträglich, auch für uns Juristinnen.
Wenn man das alles so hört, dann bleibt doch einfach nur noch ein Schluss. Das System hat versagt, oder?
Ja, in dem Fall ganz klar. Es hat versagt beim Schutz der Tiere. Es hat versagt bei der Einordnung der Tat und es versagt auch darin, klare Grenzen zu ziehen. Wenn selbst solche Taten kaum Konsequenzen haben, dann läuft strukturell etwas grundsätzlich falsch.
Warum sind wir bei solchen Fällen kollektiv entsetzt und akzeptieren am Ende aber trotzdem so müde Urteile?
Weil Empörung allein nichts verändert. Solange sie nicht politisch, juristisch und gesellschaftlich Konsequenzen hat, verpufft sie einfach. Tierleid wird emotional wahrgenommen, aber strukturell kaum ernst genommen.
Die beiden Täter waren jung, das genaue Alter war aber nicht bekannt.
Der Strafbefehl sagt nichts dazu, aber anhand der verfügten persönlichen Leistungen müssen die beiden Täter zum Tatzeitpunkt etwa zwischen 16 und 18 sein. Womit nicht davon ausgegangen werden kann, dass sie wegen Kindesalter nicht fähig gewesen wären, das Unrecht von ihren grausamen Taten einzusehen.
So Täter werden nicht wie Erwachsene bestraft.
Das Jugendstrafrecht verfolgt einen erzieherischen Ansatz. Der Gedanke dahinter ist, junge Menschen vor einer kriminellen Laufbahn zu bewahren. Der Lebens- und Familienverhältnis der Jugendlichen sowie der Entwicklung ihrer Persönlichkeit soll gemäss dem Gesetz besondere Beachtung geschenkt werden. also Therapie statt Strafe und Begleitung statt Sanktion. Das ist grundsätzlich richtig, aber auch das Jugendstrafrecht könnt Grenzen. Und auch dort muss die Schwere der Tat natürlich berücksichtigt werden. Wenn selbst extreme Gewalt kaum spürbare Konsequenzen hat, dann stellt sich die Frage, welches Signal hier gesendet wird. An die Täter und auch an die Gesellschaft.
Du hast gesagt, das Jugendstrafrecht soll schützen und erziehen. Aber ich frage mich, wer schützt in diesem System eigentlich die Opfer, nämlich dir?
Genau da liegt das strukturelle Problem. Das Jugendstrafrecht fokussiert fast ausschließlich auf Täter. Die Opfer, also vor allem jetzt hier Tiere, geraten dabei völlig in den Hintergrund. Zuerst wird geschaut, ob der jugendliche Täter in der Lage ist, das Unrecht von seiner Tat einzusehen und der Einsicht entsprechend zu handeln. Nur dann kommt überhaupt auch eine Strafe in Frage. Für das Jugendstrafrecht typisch sind sogenannte Schutzmassnahmen, also eine Aufsicht, eine persönliche Betreuung oder eben eine ambulante Behandlung. Mit Schutz ist dabei der Kindesschutz gemeint oder der Schutz der Gesellschaft, aber auf jeden Fall nicht der Schutz der Tiere.
Persönliche Leistung, was ist das überhaupt?
Der Jugendliche kann zu einer persönlichen Leistung zugunsten von sozialen Einrichtungen, Werken im öffentlichen Interesse, hilfsbedürftigen Personen oder vom Geschädigten mit seiner Zustimmung verpflichtet werden. Die Leistung muss natürlich im Alter und den Fähigkeiten des Jugendlichen entsprechen. Sie wird nicht entschädigt und möglich ist aber sogar auch eine Teilnahme an Kurs oder ähnlichen Veranstaltungen. Mit Strafe hat das also in dem Sinn wenig zu tun. Im vorliegenden Fall kommt dazu, dass nur sehr wenige Tage verfügt worden sind, bei einem Täter sogar noch auf Bewährung. Möglich wären in diesem Alter bis zu 3 Monate verbunden mit weiteren Verpflichtungen.
Was wäre denn als Strafe möglich gewesen?
Buss oder auch Freiheitsentzug.
Wir reden ständig von Erziehen, von Entwicklung, von Zukunft. Aber ganz ehrlich, wer redet eigentlich über die Zukunft der Tiere, die hier verbrannt, erschlagen und totgetreten worden sind?
Niemand. Und genau das ist der Skandal. Das Jugendstrafrecht ist fast ausschließlich täterzentriert. Die Tiere tauchen nur als Tatobjekt auf und nicht als Opfer mit eigenen Leiden, eigenen Gefühlen. Ihr Tod ist juristisch gesehen eine Randnotiz. Und das sagt sehr viel darüber aus, welchen Stellenwert Tierleben haben.
Es gibt Menschen, die sagen dann, es war ja nur ein Tier gewesen. Was antwortest du denen?
Dass genau diese Haltung das Problem ist. Tiere sind fühlende Lebewesen. Sie leiden. Sie haben Angst. Sie sterben qualvoll. Wer Gewalt an Tieren relativiert, relativiert Gewalt insgesamt. Und das ist brandgefährlich, gesellschaftlich und auch strafrechtlich.
Vanni, viele fragen sich bei solchen Fällen, ist das nur Tierquälerei oder sogar ein Warnsignal?
Die Forschung ist hier relativ klar. Wiederholte, grausame Gewalt gegen Tiere ist kein harmloses Randphänomen. Sie gilt als möglicher Hinweis auf Defizite in der Empathie, in der Impulskontrolle und in der moralischen Entwicklung. Nicht jede Person, die Tiere quält, wird später Menschen schaden. Aber jede von diesen Taten ist ein Alarmsignal, das ernst genommen werden muss. Und gerade darum wäre eine umfassende Risikoabklärung so wichtig.
Ich muss dich das jetzt fragen, auch wenn es ein bisschen unangenehm ist. Machen dir solche Täter Angst?
Ja, nicht wegen dieser einen Tat, sondern wegen dem Muster. Wer in so kurzer Zeit so viel Gewalt ausübt, wer eskaliert und keinen Stopp findet, der gehört wirklich genau beobachtet. Nicht aus Vorverurteilung, sondern aus Verantwortung. Solche Taten sollten immer Anlass sein für eine sehr sorgfältige Risikoabklärung. Offenbar hat das auch die zuständige Jugendanwältin so gesehen, weil es ist ja vorsorglich, also schon bevor die Tat strafrechtlich beurteilt worden ist, eine ambulante Behandlung angeordnet worden. Das kommt in Frage bei psychischen Störungen, Beeinträchtigungen von der Persönlichkeitsentwicklung oder bei Abhängigkeiten, zum Beispiel eben Suchtverhalten.
Ich will es jetzt nicht dramatisieren, das Ganze, aber ich frage mich trotzdem, muss man Angst haben, wenn jemand zu so etwas fähig ist?
Man muss zumindest aufmerksam sein. Solche Gewalt ist kein Bagatelldelikt. Wiederholte sadistische Tierquälerei ist ein ernstzunehmendes Warnsignal. Sie zeigt eine massive Grenzüberschreitung, moralisch und auch emotional. Wer wegschaut, handelt fahrlässig. Bei Jugendlichen gilt die Bereitschaft, Tiere schwer zu verletzen, vor allem in Kombination mit Brandstiftung, als Hochrisiko.
Küngeli haben keine Stimme, keinen Anwalt, keine Möglichkeit, sich zu wehren. Ihr Leid endet im Urteil mit ein paar Zielen, mit Zahlen, mit Auflagen. Aber für sie hat es kein Morgen mehr gegeben.
Wenn man die Geschichte hört, bleibt ein bitteres Gefühl zurück. Haben die Häsli in der Gesellschaft überhaupt etwas bedeutet?
In der Praxis leider oft nicht genug. Tierleben gelten rechtlich noch immer als wenig schützenswert. Und solange wir als Gesellschaft akzeptieren, dass extreme Gewalt gegen Tiere nur milde Folgen hat, tragen wir alle ein Stück Mitverantwortung.
Wenn man den Fall als Gesellschaft betrachtet, was sagt er über uns aus?
Dass wir Leiden hinnehmen, solange es die Schwächsten betrifft. Dass wir Grausamkeit tolerieren, solange sie keine Menschen betrifft. Und dass wir Verantwortung gerne delegieren, statt sie zu übernehmen.
Ich stelle jetzt eine unbequeme Frage. Wäre das Urteil auch so ausgefallen, wenn es kein Häsli gewesen wäre, sondern ein Hund oder sogar ein Kind?
Nein. Und das zeigt die Hierarchie, die in unserem Rechtssystem aufgeht. Je geringer der gesellschaftliche Wert eines Lebewesen, desto geringer ist auch der rechtliche Schutz. Das ist keine Unterstellung, das ist die Realität.
Warum schützt unser Rechtssystem Tier immer noch so viel schlechter als Menschen, obwohl wir wissen, dass auch Tiere leiden können?
Weil unser Recht historisch vom Mensch aus gedacht worden ist. Tiere gelten rechtlich nicht als Rechtssubjekt, sondern als Schutzobjekt. Das führt dazu, dass ihr Leid juristisch zwar anerkannt, aber selten konsequent sanktioniert wird.
Warum investieren wir so viel Energie in die Zukunft der Täter und so wenig in die Anerkennung der Opfer?
Weil unser Strafrecht täterzentriert ist. Tiere haben keine Stimme, kein Parteirecht, kein Lobby im Verfahren. Ihr Leiden ist juristisch zweitrangig, emotional aber enorm.
Wieso gibt es spezialisierte Staatsanwälte für Wirtschafts- oder Sexualdelikte, aber kaum für schwere Tierquälerei?
Weil Tierdelikte politisch keine Priorität haben. Es fehlt an Ressourcen, Ausbildung und auch am Willen. Und das, obwohl Tiergewalt hochkomplexe Sachverhalte mit umfasst. Medizinisch, psychologisch und forensisch.
Wenn wir das alles wissen, wieso ändert sich politisch so wenig?
Weil Tiere keine Wähler sind. Und weil Tierquälerei oft nicht als drängendes gesellschaftliches Problem wahrgenommen wird. Auch wenn uns das immer wieder gesagt wird.
Der Fall zeigt, wie wenig Tierleben im Rechtssystem zählt. Wie schnell extreme Gewalt relativiert wird und wie schutzlos Tiere sind, wenn niemand konsequent für sie einsteht.
Solange solche Taten nur mild sanktioniert werden, bleibt der gesetzliche Schutz unvollständig. Und die Gefahr besteht, dass wir erst reagieren, wenn es zu spät ist.
Wenn euch die Folge berührt hat, redet bitte drüber, schaut nicht weg. Weil Tierleid fängt dort an, wo Gewalt verharmlost wird. Danke, dass ihr zugelassen habt bei Tiercrime mit Vandamme. Ich bin Tami.
Und ich bin Vanni. Danke, dass ihr den vergessenen Opfern eine Stimme gebt. Wenn euch diese Folge bewegt oder gefallen hat, dann freuen wir uns, wenn ihr auch nächstes Mal dabei seid, überall, wo es Podcasts gibt. Bitte helft uns, die Geschichten der vergessenen Opfer zu erzählen und ihre Fälle sichtbar zu machen, indem ihr Tier Crime abonniert und bitte auch bewertet.
Nicht vergessen, Tierleid fängt an mit Gleichgültigkeit. Bleibt bitte aufmerksam und bleibt bitte die Stimme für Tiere, die selber keine haben.